ist es einfach geil, sich darüber aufzuregen, was Politiker wieder alles falsch machen. Denn was macht Kritik? Kritik erzeugt Serotonin. Das ist ein Belohnungsneurotransmitter. Wenn man sich nicht gut fühlt, dann sind die in einem niedrigen Zustand. Und was suchen Menschen dann? Oft Fast Food. Auch mentales Fast Food. Jemanden kritisieren ist Fast Food. Wie, ach, ich krieg sofort so Serotonin. Es hilft mir nur überhaupt nicht weiter. Gibt es ja ganz viel heutzutage, wo so angesetzt wird, naja, wenn du dir bestimmte Sachen vorstellst, imaginierst, wenn du deine Glaubenssätze veränderst, etc., etc., dann passiert eben häufig sehr wenig. Und nicht diese geglaubte Magie von, ja, Gedanken erschaffen Realität. Ja. Das ist der große Körper-Geist-Irrtum. Der Geist im Sinne von Denken und Fühlen entsteht aus dem Körper, nicht umgekehrt.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Willkommen zu einer neuen Episode im Schnell, einfach, gesund Podcast. Ich habe heute Christian Opitz im Gespräch, einer meiner Lieblingslehrer, jemand, den ich schon seit Jahren verfolge, wo ich jetzt inzwischen auch das Privileg hatte, ihn persönlich zu treffen, persönlich von ihm zu lernen. Und ich hoffe, dass er auch heute etwas von seinem wertvollen Gedankengut an uns weiterbringen kann. Wir sprechen heute über das Thema der Körper-Geist-Irrtum und auch ein bisschen, was das mit dem Thema Elektrosmog und wahrscheinlich Lebensenergie zu tun hat. Also ein sehr ganzheitliches Themengebiet. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was du uns dazu zu erzählen hast. Christian, wie bist du überhaupt auf das Thema Körper, Geist, diese Trennung, die man häufig macht, gestoßen? Und wie war dein Weg da?
Also mein Weg begann im Alter von 13 Jahren damit, dass ich damals aus einem ganz bürgerlichen Elternhaus stammend und in dem guten Glauben, dass Ärzte alles wissen über Gesundheit, auf einmal die Diagnose einer als unheilbar eingestuften Krankheit hatte und ein sehr renommierter Arzt konnte mir überhaupt nicht helfen und hatte nichts in Aussicht, außer ein Leben mit zunehmender Schwerbehinderung und vorzeitigem Tod. Und damals habe ich Pentyak Silat gelernt. Das ist eine indonesische Kampfkunst und die asiatischen Kampfkünste sind sehr häufig Kopplungen aus Kampfkunst und Gesundheitslehre. Die Idee war, den Menschen vor den beiden großen Bedrohungen, Gewalt und Krankheit zu schützen. Und ich hatte dort einen Lehrer aus Indonesien, der keine höhere Schulbildung hatte, der ein Sohn von sehr armen Bauern war, und der hat mir Übungen gezeigt für Lebensenergie, die sehr schnell deutliche Effekte hatten. Das war der Beginn eines Heilungsweges. Und eine der ersten Entdeckungen dann, zu einer Zeit, als solche Ganzheitsthemen nicht an jeder Straßenecke waren. Ja, ich bin Jahrgang 1970 und meine Suche da begann 1983. Da gab es nicht überall Heilpraktiker und Yoga-Studios und vegane Superfood-Läden. Ja. Da war dann zunächst mal ganz offenkundig ein ganz anderes Bild davon, was ist eigentlich Leben? In welchem Kontext findet Gesundheit statt? Also im Gegensatz zu dem sehr reduktionistischen Aspekt der westlichen Medizin. Wir gucken nur dahin, wo sich ein Symptom zeigt. Und gab es eben dieses ganzheitliche Verständnis von Leben als etwas, was ja auch nur in ständiger Wechselwirkung mit Umwelt stattfinden kann. Also was ist Gesundheit, ohne dass grüne Pflanzen Sauerstoff für uns produzieren? Was ist Gesundheit ohne Schwerkraft, ohne die Atmosphäre, ohne die Sonnenenergie und so weiter? Ja, gar nichts existiert nicht. Leben existiert nicht. Leben existiert nicht isoliert. Und natürlich ist dann auch diese Komponente, was ist unsere Psyche, unser Gemüt? Warum fühlen wir uns, wie wir uns fühlen? Ein wichtiger Bestandteil davon. Und dann kam im Laufe der Jahre die Entdeckung, dass auch wenn ganzheitliche Sichtweisen von Menschen hier von Körper, Geist sprechen und sehen, ja, da gibt es eine eine Wechselwirkung und ist alles wichtig, wir eben doch, besonders in unserer westlichen Kultur, sehr stark die Neigung haben zu glauben, der Geist bestimmt den Körper. Und mit Geist meine ich jetzt gerichtetes Denken und Fühlen, Emotionen. Ich rede nicht vom Bewusstsein. Bewusstsein an sich, diese Tatsache, ich bin, ich weiß, dass ich existiere, das ist primär, das kommt vor, das existiert unabhängig von all dem. Aber Bewusstseinsinhalte, was ich denke, was ich fühle, die Psyche, der Verstand, das Gemüt, da gibt es ja ganz viel heutzutage, wo so angesetzt wird, naja, wenn du dir bestimmte Sachen vorstellst, imaginierst, wenn du deine Glaubenssätze veränderst, etc., etc., dann passiert eben häufig sehr wenig. Und nicht diese geglaubte Magie von, ja, Gedanken erschaffen Realität. Ja. Das ist der große Körper-Geist-Irrtum. Der Geist im Sinne von Denken und Fühlen entsteht aus dem Körper, nicht umgekehrt. Warum ist das so? Naja, für alle, die jetzt hier das hören, denk mal an einen Menschen, den du sehr gut kennst. Du kannst die Augen schließen, kannst dir den Menschen vorstellen, den du gut kennst. Okay. So. Und jetzt denk nochmal an denselben Menschen, aber denk nicht ans Gesicht, an nichts Körperliches. Denk nur an den Verstand dieses Menschen. Ohne körperlichen Bezug.
Schwierig. Das ist nicht möglich.
Ist nicht möglich. Warum? Weil es den Verstand nur gibt, weil es zuerst den Körper gibt. Und das wissen wir unbewusst. Und wenn wir uns anschauen, wie unser Tag verläuft, dann sehen wir, der Körper aktiviert uns am Morgen, dass wir wach werden. Dann haben wir wieder sowas wie unser bewusstes Denken. Und irgendwann fordert der Körper, dass wir mit dem Denken aufhören. Und fordert Schlaf ein. Und dann gibt es ja den Tiefschlaf, den traumlosen Schlaf. Und in dem haben wir eben auch keine Träume, weil der Körper sagt, so, und jetzt müssen wir mal im Gehirn entgiften. Und das funktioniert nur im Tiefschlaf, weil da die Neuronen um 60% schrumpfen und dann zwischen den Neuronen potenziell schadhafte Proteine entsorgt werden können. Das ist die tägliche Demenzprophylaxe. Ja, durch Denken entstehen diese Tau-Proteine und Beta-Amyloide. Die würden sich immer weiter akkumulieren. Also durch Denken würden wir verblöden langfristig. Und wir brauchen absolute Auszeiten von allem, was man denken und auch fühlen nennen kann, um nicht frühzeitig schwer zu erkranken und wahnsinnig zu werden. Und all das reguliert der Körper. Wir haben mit dem Geist darüber keinen Einfluss. Du kannst nicht dein Gehirn entgiften, indem du es dir visualisierst. Da passiert gar nichts. Da produzierst du mehr Schadproteine, weil du denkst. Und was mit Nahrungsaufnahme? Der Körper sagt uns hoffentlich, wann es Zeit ist zum Essen. Jetzt, wenn Leute das von ihrer Psyche aus machen, oh, mir ist langweilig, ich esse, oh, ich fühle mich emotional nicht gut, ich esse. Ja, was passiert dann? Das verdaut man nicht gut. Dann wird auch gute Nahrung nicht so richtig gut verwertet. Wenn der Körper sagt, jetzt ist echter physiologischer Nahrungsbedarf. Okay, und dann können wir essen, dann denken wir über Essen nach. Das ist ein bewusster Akt. Aber alles, nachdem wir gegessen haben, wir können essen, ja, bewusst, aber können wir verdauen? Können wir verstoffwechseln? Nein, um Gottes Willen, es wäre eine Katastrophe, wenn wir es müssten. Das heißt, diese automatisierten Abläufe des Körpers machen unser Leben aus und aus dem heraus entsteht dann auch die Fähigkeit zu denken und gefühlte Assoziationen dazu. Also kann der Körper auf sinnvolle Weise den Geist einsetzen, wenn diese natürliche Reihenfolge bestehen bleibt. Und das hat ja auch was zu tun mit der Reihenfolge, in der wir uns entwickeln. Wenn wir gezeugt werden, ja, da hat man keinen Verstand. Da ist man sehr vitales Zellleben zunächst einmal. Ja, eine Zygote ist ein Haufen unglaublich vitaler Zellen. Dann entwickelt sich ein Baby mit funktionierenden Körperteilen und Organen und so weiter. Ein Baby wird geboren und das ist dann sehr vitales und emotionales Leben. Aber die Fähigkeit, gezielt sowas wie Geist einzusetzen, das kommt dann. Im Lauf der Zeit und mit der Sprache und all dem. Aber erstmal muss sich der Körper auf ein hohes Maß an Funktionalität entwickeln, bevor diese Fakultät des Geistes hinzukommt. Wie gesagt, ich rede nicht von Bewusstsein, ich rede von dem Geist, da wo Leute oft ansetzen wollen, um ihr Leben positiv zu verändern. So. Und was nun ganz häufig passiert ist, dass Menschen Ideen haben darüber, wie sie sich ihr Leben vorstellen, wünschen, was sie gern hätten, was sie gerne nicht hätten. Und in vielen Fällen gibt es dann auch sowas wie, auf den Körper wird irgendein Soll übertragen. Ich soll so und so aussehen, das haben ja auch viele Leute. Ne? Ich soll dem und dem Ding entsprechen. Und ganz häufig heutzutage sind das einfach irgendwelche Trends, die durchs Internet gehen. Und dann wird da suggeriert, das sei wichtig. Ja? Es wäre echt gut, wenn man so wäre. In welcher Hinsicht auch immer, in Bezug auf irgendwelche Performance oder irgendwas oder wie auch immer. Aber hat der Körper Interesse daran? Und ja, das ist eine gute Frage. Und was ganz viele Menschen erleben, es aber nicht auf diese Ursache beziehen, ist, dass ihr Körper gegen ihren Geist rebelliert. Weil der Geist mit irgendwelchen Solls kommt. Es gibt von Karen Horney, das war die Lebensgefährtin von Erich Fromm und eine amerikanische Psychoanalytikerin, gibt es diesen großartigen Buchtitel Die Tyrannei der Solls. Mhm. Und die Tyrannei der Solls, wenn der Geist versucht, den Körper auf eine Art zu reglementieren, wie das dem Körper nicht innewohnt. Nun ja, es wird immer nur zu Frustration führen. Und es gibt ja heute, ne, bei Menschen, die sowas hören wie jetzt diesen Podcast hier, viel berechtigte Kritik an dem Paradigma der Schulmedizin. Völlig klar. Aber man kann mit alternativen Methoden, Gesundheitsmethoden aller Art, manche der Grundirrtümer dieses Paradigmas fortsetzen. Und einer dieser Grundirrtümer ist der, dass Menschen im Allgemeinen wenig echtes Vertrauen in Natur haben und ein Sicherheitsgefühl kriegen, wenn menschlich ausgedachte Interventionen vorgeschlagen werden. Ob das jetzt in der Schulmedizin Interventionen sind wie allopathische Medikamente oder ob es bei vielen Leuten, die mehr in alternativen Kreisen unterwegs sind, solche Interventionen sind wie kreier dir deine Wirklichkeit, nutz die Kraft deines Bewusstseins oder ne, ist auch den Irrtum, Bewusstsein mit Gedanken zu wechseln. Bewusstsein ist nur das, was wahrnimmt. Das ist nicht irgendwas in dem Sinne Aktives. Wiederum ist es so, dass man nicht zuerst fragt, okay, was sagt Leben an sich, ohne dass ich es interpretiere, ohne vorgefertigte Ideen? Sondern man will irgendeine Sicherheit, ne? Und dann kann man 100.000 Sachen lernen über Biohacking. Man kann das alles machen und es wird zum Teil gute Wirkungen haben. Aber es bleibt etwas von dieser Entfremdung von Natur. Wenn man glaubt, Natur muss vor allen Dingen irgendwie kontrolliert, beherrscht werden. Und dass das die Rolle des Geistes sei. Und aus meiner Sicht, und das bewährt sich in der Praxis eben ausgesprochen gut, ist zuerst das Gefühl wieder dazu zu entwickeln und die Fähigkeit zu entwickeln, Natur an sich und damit Körper an sich und Lebensenergie an sich wahrzunehmen und dafür den Geist auch einzusetzen. Natürlich, ich bin sehr gut zu haben für gute Informationen und für klares Denken zu diesen Themen. Aber wem oder was dient dieses Denken? Oder ist es wie seine eigene Welt, seine eigene Dynamik, das Denken über Gesundheit, das Denken über, wie werde ich ein vollständigerer Mensch, wie entfalte ich meine Potenziale? Und ich habe die Idee, da liegen erstmal die großen Erkenntnisse und die übertrage ich dann irgendwie von da aus in mein Leben. Ja, insofern ist sehr vieles von dem, was mit Gesundheit zu tun hat, gerade in den Kreisen von Leuten, die bereits ziemlich gut informiert sind und die viel gutes Wissen haben über Gesundheit. Und das sind ja heutzutage viele Leute. Das ist ja anders als in den Zeiten, als ich mit dieser Arbeit mal angefangen habe, so vor 34 Jahren. Ja, ist ja heute, gibt es so viele gut informierte Laien, die könnten selber Bücher schreiben über Ernährung oder Mikronährstoffe, und die Bücher wären ziemlich gut. Und doch erlebe ich sehr viele Menschen, die kennen sich gut aus, die machen auch eine Menge gute Sachen, ja, die hören deinen Podcast, die hören andere gute Podcasts, aber sie hadern mit grundlegenden Dingen. Ja, sie hadern mit, oh, ich bin oft so, was weiß ich, ich habe zu wenig Energie, ich fühle mich überfordert. Das ist das Wort Überforderung, ich weiß nicht, das ist so inflationär. Ja? Und dann, was macht man dann? Wo setzt man an? Man setzt meistens an bei etwas Abstrakten, Komplizierten, was nicht an der Wurzel ist. Machen wir es mal kurz ein bisschen praktisch. Mal gucken, wie ich das zeigen kann. Ich muss mal kurz hier die Winkel verändern. So, das ist mal im Stehen zu zeigen. Also, ihr sitzt jetzt, ne? Was? Alles okay? So, wenn hier meine Hüfte ist, stellt euch vor, ich würde sitzen, machen die Hände so nach außen, dass man merkt, die Schulterblätter kommen hinten zusammen, ja? Dann bringen wir die Hände runter, die Schulterblätter sind zusammen, das spürt man hier, eine starke Dehnung. Ja, zwischen Schulter, Brustmuskel wird gedehnt. Und das hier hält man, wenn man jetzt die Hände so zusammenbringt, die können sich so berühren oder so meinetwegen, ja, können also dann abliegen auf den Oberschenkeln, aber wir halten das hier. Wir halten die Schulterblätter hinten so zusammen, wie es durch diese Haltung zunächst mal vorgegeben wird. Also das auf jeden Fall halten. Okay? So. Und jetzt lass ein richtig schön strahlendes Lächeln auf deinem Gesicht entstehen. Und halt diese Dehnung hier. Und der Schädel ist so wie nach oben gestreckt. Ne, vertikal nach oben. Schönes Lächeln. Und jetzt denk mal an was und halt die Position. Halt das Lächeln, halt die Schultern. Halte das Lächeln und denke an irgendwas, was dich in deinem Leben im Moment total nervt, triggert. Ein Mensch, mit dem du einen Konflikt hast. Jemand, von dem du ganz genau weißt, wie er eigentlich anders sein sollte, etc. Und halt diese Position. Und denk an so etwas, was jetzt zur Zeit die Knöpfe drückt. Gut, und jetzt gehen wir in so eine Haltung, wo wir ein bisschen schief sind, zur Seite, Schultern so ein bisschen nach vorne, ja, Gesicht so, naja, also nicht lächelnd, sowas. Und jetzt denken wir nochmal an das Thema, die Person, was auch immer. Ja. Okay. So, was merkt man, wenn man das macht?
Der Geist folgt dem Körper. Ja. Merkt man in dem Fall. Genau. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, gesunder Körper ist quasi Grundlage auch für einen gesunden Geist.
Auf jeden Fall. Nun gibt es natürlich große Möglichkeiten von, ich sag mal, psychischer innerer Resilienz, wo man dann trotz körperlicher Schwierigkeiten immer noch gut mit dem Leben umgehen kann. Aber erstens hat das Grenzen. Und die Situation der meisten Menschen heutzutage ist eben die, dass der Umgang mit dem Körper von der Basis aus so schlecht ist, dass immer unmittelbare Folgen für die Psyche da sind. Und nehmen wir dieses Beispiel mit diesen verschiedenen Haltungen. Was passiert denn, wenn man im Alltag, bei der Arbeit, im Privatleben oder einfach so, ohne dass jetzt ein akuter Anlass gerade im Moment da ist, in solche Schlaufen gerät, mit denen es einem nicht gut geht? Ja? Man denkt über was nach, man hatte ein unangenehmes Gespräch gestern oder man hat diese ungelöste Situation mit Person XYZ. Wo geht der Suchmodus hin? Erstens in vielen Fällen einfach in Schlaufen, die sich im Kreis drehen, wo keine Lösungen passieren. Und dann, wenn man das Problem lösen will, wo geht es dann hin? Erstmal auf irgendwas, was nicht unmittelbar ist. Und wenn man sich die Frage stellt, okay, ich fühle mich gerade nicht gut mit irgendwas Bestimmtem. Ist es wirklich das Bestimmte? Ist es die Person? Ist es die Situation? Mit welchem Instrument spüre ich das gerade? Und das ist das hier. Das ist der Körper. Und da gibt es eben keinen Geist, der unabhängig von dem ein Problem lösen kann. Also ich bin ja ein großer Freund von Ockhams Rasiermesser. Ne? William Ockham war ein Jesuit und eben einer der frühen Naturwissenschaftler, der für die Zeit damals sehr wagemutig auch gesagt hat in Bezug auf seinen jesuitischen Glauben, der Glauben muss über die Vernunft geprüft werden. Krasse Aussage. Und Ockhams Rasiermesser sagt, von den vielen möglichen Erklärungen für ein Phänomen ist die einfachste die beste. Was ist die einfachste Erklärung dafür, dass es mir nicht gut geht? Mir geht es nicht gut. Von welchem Mir spreche ich da? Was ist die Grundlage dafür, dass ich überhaupt wahrnehmen kann, dass es mir nicht gut geht? Ja, das hier, nicht wahr? Mir geht es nicht gut, weil der Chef das sagt. Weil gibt es mich wegen dem Chef oder gibt es mich, weil es diesen Körper gibt? Also was ist das Einfachste, Offensichtlichste? Ja? Ah, es sollte sich auf der Welt unbedingt das und das ändern. Das regt mich immer so auf. Okay. Bin ich bereit, jetzt das absolut beste, wertvollste, liebevollste Stück Leben, was ich für andere Menschen und die Welt sein kann? Oder ist es einfach geil, sich darüber aufzuregen, was Politiker wieder alles falsch machen? Denn was macht Kritik? Kritik erzeugt Serotonin. Das ist ein Belohnungsneurotransmitter. Und wenn sich Menschen nicht gut fühlen, heißt es einfach, Belohnungsneurotransmitter sind niedrig. Es gibt ja keine Bestrafungsneurotransmitter. Es gibt die Dopamin aktivierenden Neurotransmitter, die belohnen, und Serotonin und Oxytocin, alles was dazugehört. Also die beruhigenden Neurotransmitter, die auch belohnen und Belohnungsgefühle auslösen. Wenn man sich nicht gut fühlt, dann sind die in einem niedrigen Zustand. Und was suchen Menschen dann? Oft Fast Food. Auch mentales Fastfood. Jemanden kritisieren ist Fastfood. Wie, ach, ich krieg sofort so Serotonin. Es hilft mir nur überhaupt nicht weiter. Und das Offensichtlichste ist, mir geht's nicht deswegen nicht gut, weil in der Welt blöde Sachen passieren. Ja, die passieren auch, wenn ich im Tiefschlaf bin, und dann habe ich keine Meinung dazu. Mir geht es nicht gut, weil ich mit einem missgestimmten Instrument auch die Dinge wahrnehme, die in der Welt nicht gut laufen. Natürlich heißt es nicht, dass man nicht Mitgefühl empfindet, tiefe Empathie, berührt ist und so weiter. Aber damit fühlt man sich nicht schlecht. Das ist nicht Depression. Das ist nicht diese dunkle Wolke, die einen dann so erdrückt. Nein, das sind einfach wunderschöne, sehr lebendige Aspekte unserer Fühlfähigkeit, Empathie, Mitgefühl. Und eventuell auch Tatendrang, um was zu verändern, was zu helfen. Alles wunderbar. Aber dieses überfordert sein, ausgebrannt sein, das. Mit welchem Instrument nehme ich die Welt wahr? Das ist das Offensichtlichste, das Einfachste und wo fast immer sofort eine positive Veränderung möglich ist. Und da sehe ich den Körper-Geist-Irrtum. Man fängt beim Abstrakten an. Fängt bei irgendwas an, das weit weg ist vom Unmittelbaren. Deswegen ja auch 100.000 Coachings und Seminare und so weiter zu dem, ja, wie du in deine Mitte kommst, wie du in deine Kraft kommst, wie du deine Potenziale leben kannst, wie du deine Bestimmung findest. Das sind alles Dinge, die mit dem Körper beginnen. Ja. Dem nachzugehen, was für einen selber zutiefst sinnvoll ist, ist eine sehr körperliche Sache. Und wenn man wieder das Gefühl für seinen Körper entwickelt und für Lebensenergie, spürt man das ganz deutlich. Da muss ich keine großen metaphysischen Kompasse entwickeln, um meine Bestimmung zu finden. der Weg des Lebens, der offenbart sich dann von alleine, weil der Körper dafür gemacht ist, das zu erkennen. Und so wie der Körper dafür gemacht ist, unsere natürlichen Rhythmen zu erkennen und zu sehen, wann ist es Zeit, hormonell sehr wach zu sein, wann ist es Zeit, hormonell runterzufahren. Und diese Dinge ändern sich nicht. Ja? Wir können uns davon entfremden und uns dagegen verhalten, aber wir zahlen einen hohen Preis. Nehmen wir das Thema Rhythmen. Wenn Menschen mal wirklich draußen in der Natur sind, mal so 3 Wochen, ohne elektrisches Licht, Kerzen von mir aus, abends Feuer machen von mir aus, dann gibt es niemanden, der nach einer Woche noch lange nachts aufbleibt. Also diese
Also es
Idee,
gibt keine Eulen.
nein, die gibt es seit es elektrisches Licht gibt. Weil elektrisches Licht eben Cortisol aktiviert, wenn wir es sehen, was für den Morgen so gedacht ist, für den Sonnenaufgang. Und ja, bei Naturvölkern genauso. Es gibt da das nicht, wenn man bei Kerzenlicht abends noch sieht, wird man müde. Bei elektrischem Licht kann man immer wieder neu wach werden. Und dann haben wir heute noch die ganz tolle Erfindung von irgendwelchen Geräten mit Bildschirm, die erstens ordentlich Blaulicht produzieren, was eben morgens für die Aktivierung in Ordnung ist. Und dazu kommt diese immense Schnelligkeit von Reizen, von Informationen, was eben auch für die natürliche Phase des Abends komplett konträr ist. Und was passiert, wenn man diese Rhythmen eben missachtet? Naja, ein Beispiel, der singulär größte Risikofaktor für Brustkrebs bei Frauen sind wechselnde Arbeitsschichten. Nacht- und Tagschichten zu wechseln, wie häufig leider Krankenschwestern im Krankenhaus das machen müssen. Und das ändert sich eben auch nicht. Der Körper kann sich daran auch nicht gewöhnen. Es gibt ein riesiges Krankheitsrisiko für Flugpersonal, wenn sie Langstreckenverbindungen Ost-West fliegen, aber nicht Nord-Süd. Frankfurt-Kapstadt, die gleiche Zeitzone, erhöht kein Krankheitsrisiko. Aber Frankfurt-Los Angeles eben sehr stark. Weil wir chronobiologische Wesen sind und daran können wir nichts ändern, nur weil wir es technisch können. Wir haben jetzt heutzutage alle möglichen Fähigkeiten, Dinge zu tun, die unnatürlich sind, an denen man nicht sofort stirbt, natürlich. Aber man zahlt einen Preis. Ja, deswegen plädiere ich dafür, lernen wir den Körper in seiner Natürlichkeit wieder kennen und haben einfach mal die Arbeitshypothese, was ist, wenn der Körper und seine Lebensenergie wirklich uns den Weg zeigen können, wie wir mit Leben gut umgehen und dass das nicht primär unsere Gedankenmodelle sind, wo wir da ja, die beste Weisheit finden. So.
Ja, ich habe jetzt auch in den letzten Monaten viele der Tipps umgesetzt, die ja, du uns auch in einem Jahrestraining gegeben hast zum Thema Chronobiologie, was Lichthygiene angeht, ja, Sonnenaufgang und auch die Frequenzen der Vögel hören und all diese Dinge. Und ich war
Jawohl.
wirklich erstaunt, wie schnell man eigentlich Resultate merkt. Also ich werde zur angemessenen Zeit müde, schlafe ein und wache früh auf, es wird mit der Sonne einfach ganz natürlich. Und dann brauche ich aber auch kein Kaffee mehr, sondern es ist einfach Energie da. Und das ist eigentlich total absurd. Das ist so einfach. Und ich bin im Moment,
Es
ich habe
ist auch
davor
das
schon,
Wichtigste, was es gibt, ne? So.
ja, davor schon alles Mögliche ausprobiert an Superfoods, die dir Energie geben sollen und Supplements und so weiter. Und dann sind es trotzdem häufig diese Basics. Ja.
Ja.
Wo
Ja,
man
vielleicht kann
aber
er das.
häufig, ja, man möchte meistens gar nicht, dass es so eine einfache Lösung ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Man sucht ja nach oder man sucht nach einfachen Lösungen häufig in Form auch von Nahrungsergänzungsmitteln und Biohacks und so, wie du es vorhin beschrieben hast.
Ja, erstmal etwas, was man komplett verliert in der Rückkehr zur Natürlichkeit ist, man kann überhaupt nichts mit Natürlichkeit anfangen, wenn man irgendwie ein besonderes Image aufbauen möchte und So die Leute, die so einen gewissen Stolz haben, auch so wie intelligent sie sind, dass sie all diese Dinge machen und ständig auf ihre Biohacking-Watch gucken und genau wissen, wie gerade ihre Werte sind und so. Und dann, das kann ja auch leicht so eine gewisse Identität geben, ne? Von, ich hab's wirklich drauf und Mann, ernähre ich mich schon lange glutenfrei und so weiter. Natürlichkeit ist so viel zufriedenstellender, dass man das alles nicht braucht. Was auch zum Beispiel unglaublich leicht wegfällt, ist ein Empfinden von Konkurrenz und sich vergleichen mit anderen. Man gönnt das jedem zutiefst, weil es ja auch die Natur von Leben ist, ja absolute Kooperation. Ja? Also hier empfehle ich mal von John Lovelock dieses großartige Buch Die Gaia-Hypothese. John Lovelock war ein Naturwissenschaftler, der von Anfang an gesagt hat, es gibt kein Leben auf dem Mars, weil man durch Infraroteleskopie wusste, es gibt kein Leben auf der großen sichtbaren Oberfläche. Aber dann gab es viele Wissenschaftler bei der NASA, die gesagt haben, ja, in irgendwelchen Kratern und Höhlen. Und Lovelock hat gesagt, nein, Leben funktioniert als Ganzheit. Die Erde ist ein Lebewesen. Alle Organismen arbeiten zusammen. Ja. Konkurrenz ist ein Subprinzip maximal, aber das große Prinzip ist Kooperation. Und er hat ja auch recht behalten dann. Als diese Viking-Sonden dann gebaut wurden, ja, die hätten sich das Geld auch sparen können, wenn sie auf Lovelock gehört hätten. Und was du sagst, ne, auf das Einfache kann man sich nichts einbilden. Und man ist nicht irgendwie ein toller Typ, weil man das macht, was so unglaublich offensichtlich ist, wie nämlich bei Sonnenaufgang draußen zu sein. Das haben Menschen schon immer gemacht. Ja. Wir können uns eher an den Kopf fassen und sagen, mein Gott, waren wir lange bescheuert in unserer Zivilisation, dass wir glauben, wir wissen es besser als Millionen von Jahren von biologischem Leben auf der Erde. Und vielleicht können wir den Punkt, den du gerade angesprochen hast, mal kurz, ne, als einen Praxistipp erklären. Also egal, was deine Probleme sind, ja, hast du Verdauungsstörungen oder hast du zu wenig Energie oder hast du in deiner Psyche irgendwelche unangenehmen Wiederholungsschleifen oder schläfst du nicht so gut etc. etc. Mach doch einfach mal Folgendes. Nimm dir eine Zeit in deinem Leben, wo du das so einrichten kannst, für 10 Tage. Das Folgendes, dein Ablauf ist. Du guckst sehr genau, wann es bei dir an jedem dieser 10 Tage Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Es verschiebt sich aber pro Tag, jetzt wo die Tage kürzer werden, ne, ist der Sonnenaufgang immer 1 bis vielleicht 2 Minuten später pro Tag im Durchschnitt und Sonnenuntergang in entsprechend 1 bis 2 Minuten früher. Und sei auf jeden Fall vor Sonnenaufgang draußen. Wenn es vom Wetter her in Ordnung ist, steh barfuß auf nackter Erde. Falls es in Strömen regnet, zu kalt wird etc. Ja, du kannst auch überdacht stehen, aber sei draußen, dass du den Himmel sehen kannst. Und schau, wenn der Zeitpunkt da ist, bei Sonnenaufgang, mit den Augen nach oben gerollt Richtung Osten. Also nicht den Kopf heben, sondern die Augen nach oben. Wir haben in der unteren Retina spezielle Fotorezeptoren, die dieses erste Licht auffangen. Und Sonnenaufgang heißt nicht, dass man die Sonne sehen muss. Das spielt keine Rolle. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich, auch wenn strahlender Himmel, strahlenblauer Himmel ist, ich sehe die Sonne bei Sonnenaufgang nicht, weil die hinter einem Berg ist. Es geht um die Reflexion des Lichtes in der Atmosphäre. Ja? Das Licht in unser Tageslicht wird ja gebrochen auf eine Art, die gibt es nur beim Tageslicht. Also kein anderes Phänomen ist bekannt, wo das stattfindet. Das nennt sich Rayleigh-Streuung. Das ist benannt nach dem 3. Baron von Rayleigh, der das entdeckt hat. Und das bedeutet, oder der Zusammenhang ist der, die Moleküle in diesen oberen Atmosphärenschichten sind kleiner als die Wellenlängen von Tageslicht. Und damit gibt es diese Streuung, die dazu führt, dass die Zeit ist der Himmel bei mir hier blau und dann abends wird er rot. Was die Rayleigh-Streuung. Das heißt, wir kriegen Sonnenlicht in dieser Reflexion vom Himmel, darum geht es, geht nicht darum, dass wir die Sonne sehen müssen, wir kriegen das aufbereitet so, dass wir bestimmte Frequenzen und Wellenlängen am Morgen haben, die genau dafür da sind, dass wir wach werden, aktiv werden, dass in diesem Fall gesunderweise Cortisol ausgeschüttet wird, dass gesunde Dopaminproduktion beginnt und so weiter. Es ist super, wenn man halt ein paar Minuten hochschaut und dabei lockere Körperübungen macht, was immer, also jetzt nicht gleich hart trainieren, sondern erstmal ne, den Körper durch Bewegung auch hydrieren und all das. Vorher was trinken, vorzugsweise warmes Getränk, kann auch einfach warmes Wasser sein, dass man dann durch Bewegung hydrieren kann. Und das jeden Morgen konsequent und nicht aufs Handy gucken. bevor man das gemacht hat. So. Und dann hat man so sein Tagwerk. Und wenn es dann Nachmittag wird und man hat zu tun, auch am Computer und so weiter, dann ist es sinnvoll, das hier aufzusetzen. Das ist eine Prisma-Lichtschutzbrille. Und nein, ich kriege kein Geld von der Firma dafür, dass ich das sage. Ich habe Prisma-Lichtschutzbrillen, ich glaube, praktisch seit es sie gibt. Und es gibt heute viele solche orange getönten Brille. Meiner Erfahrung nach sind die anderen, die halt häufig sehr billig sind, längst nicht so gut wie die hier. Die kosten ein bisschen mehr, es lohnt sich. Und das bringt dann, auch wenn wir noch auf Bildschirme gucken, einfach eine Harmonisierung der Lichtverhältnisse, wie sie dem Nachmittag und Abend entsprechen. Die sind auch wirksamer als solche Programme, die man runterladen kann aufs Handy. Diese Blaulichtblocker, die bringen ein bisschen was, aber das hier bringt mehr. Also das macht man dann am Computer oder am Handy. Und dann ist man wieder ein paar Minuten vor Sonnenuntergang draußen, schaut nach Westen und hat einfach eine gute Körperhaltung. Man kann auch hier sanfte Bewegungen machen und einfach nur dieses Sonnenuntergang-Licht sehen und still nichts tun genießen. Und danach den Geist nicht mehr stark stimulieren. Also danach kein Handy mehr, kein Computer, kein Tablet. Ja, ich weiß, jetzt so im Winter hin, da sind die Tage früh zu Ende. Ja, aber was? Ich sag ja, man muss sich da vielleicht mal dann so ein Segment nehmen, wo man weiß, man hat keine Verpflichtungen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wenn es Dinge gibt wie Menschen brauchen uns, ja, da lasse ich alles stehen und liegen, da verzichte ich auf meine Rhythmen, auf Schlaf, egal was. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, narzisstisch zu werden und Einfühlungsvermögen für die Bedürfnisse von Menschen zu verlieren. Es geht darum, dass man sich mal so eine Zeit rausnimmt, wie ein Urlaub, meinetwegen ja auch, wo man auch nicht für jeden dann zugänglich ist. Und diese ganze Sogkraft von halt doch noch mal gucken auf Social Media oder ich habe doch 28 Telegram-Channels über die neuesten Verschwörungstheorien. Und das ist ja wirklich unheimlich wichtig zu wissen, wie fies die Machenschaften hinter den Kulissen im amerikanischen Wahlkampf wirklich sind. Denn das verändert sicherlich mein Leben sehr positiv, wenn ich noch mehr darüber weiß. Ja. Nee, das ist alles nicht so wichtig. Und auch so, ne, ich habe dann oft Leute, die bis nachts um zwei sich Online-Kongresse über Gesundheitsthemen anschauen, am Computer. Das ist ein bisschen wenig zielführend. Also nimm dir die 10 Tage und dann mach nach Sonnenuntergang einfach ruhige Dinge. Schöne Gespräche mit Menschen, wunderbar. Ja. Bei Kerzenlicht lesen auch gut, aber halt ein Buch aus
Papier. Also das Lesen besser von der Informationsaufnahme als Social Media, würdest du auf jeden Fall sagen.
Ja, 100%, weil bei Social Media habe ich diese unglaublich schnelle Abfolge von Reizen und vor allem, was ich bei Social Media meistens nicht habe, ist, dass das, was da auf mich alles einprasselt, irgendwie rund wird, so was man in der Psychologie auch eine Gestalt nennt. Das heißt, da sind lauter Informationen, die nicht verarbeitet sind. Und was nutzt man dann für die Erarbeitung? Ja, den Schlaf, den benutze ich lieber für andere Dinge. Wenn ich ein Buch lese, was mich interessiert, ja, Bücher, das ist langsame Informationsaufnahme im Vergleich zu dem, alleine bis ich meinen E-Mail-Account geöffnet habe, was ich da schon an Schlagzeilen mir angucken muss und Werbebotschaften, ja, das ist so viel. Und das habe ich in einem Buch eben nicht. Ja, also solche Dinge, beruhigende Dinge. Meditieren, wunderbar. Einfach mal so da sein, auch gut, ja. Und dann schlafen zu gehen und in den letzten Stunden vorm Schlaf eben keine hellen LED-Lichter oder wenn man unbedingt braucht, Licht, dann nochmal hier so, ja, mit der Brille dann am Abend. Aber zum Beispiel, um genug Licht zu haben, dass man nun nicht gegen die Wand läuft, Salzkristalllampen sind eine schöne Lichtquelle, ja, Kerzen. Und dann einfach schlafen gehen, wenn der Körper müde wird. Und der wird früher müde werden durch diese Routine. Mach das 10 Tage. Hader nicht damit, was immer du an Argumenten hast und warum. Mach's einfach. Und dann nach 10 Tagen will ich mal sehen, was ist jetzt mit deinen zum Beispiel Verdauungsstörungen? Was ist jetzt mit du bist überfordert. Ja? Was ist mit, du fühlst dich nicht motiviert oder so? Gucken wir doch mal. Ich will mal jemanden sehen, der das 10 Tage durchzieht.
Jetzt hast du vorhin schon angesprochen, auch mal barfuß den Boden berühren. Also das, was wir als Erden verstehen, uns mit dem Erdmagnetfeld auch verbinden. Kannst du dazu noch was sagen? Und ist es überhaupt noch so effizient jetzt, wo wir auch so viele künstliche, unnatürliche Felder haben, die diese natürlichen überlagern?
Also ich empfehle das auf jeden Fall, natürlich, möglichst viel barfuß auf nackter Erde unterwegs zu sein. Denn wir haben zum einen diesen Elektronenüberschuss der Erde und dann haben wir zum anderen die Möglichkeit, elektrostatische Spannung, unnatürliche Arten von Aufladung abzuleiten. Und das ist immer eine gute Sache. Nun ist es so, dass auch überall, wo wir sind, auf der Erde, die Erde durchzogen ist von technisch erzeugten elektromagnetischen Wellen im niederfrequenten Bereich 0 bis 300 Hertz. Und nun ja, wir sind bioelektrische Wesen. Na, auch diese ganze Chronobiologie funktioniert ja auf der Ebene der Elektromagnetik. Sonnenstrahlen sind elektromagnetische Strahlen, die Rayleigh-Streuung gibt uns gefilterte oder eben die richtig für den Zeitpunkt fragmentierten elektromagnetischen Wellen. Das Erdmagnetfeld entsteht durch etwa 100 Blitzschläge, die pro Sekunde auf der Erde einschlagen, wie so ein Gong-Effekt. Das ist die Schumann-Frequenz, die entsteht dadurch, also durch eine massive elektrische Entladung. Und alles in unserem Körper wird elektrisch gesteuert. Unsere Akupunkturmeridiane sind Leitbahnen für Elektronen. Das war die Entdeckung von Reinhold Voll. Unsere Zellmembranen werden gesteuert durch ein elektromagnetisches Feld. Und dann gibt es die spannungsgesteuerten Ionenkanäle, die ja auch genauso benannt werden. Und man kann das jetzt beliebig fortsetzen. Jeder Lebensprozess ist Bioelektrizität und wird gesteuert durch Elektromagnetik. Und wenn es jetzt darum geht, diese Natürlichkeit des Körpers wieder zur Blüte zu bringen, dann gibt es neben den Dingen, die ich konkret in meinem Verhalten wie mit der Körperhaltung und meinem Tagesrhythmen tun kann, natürlich auch den Faktor, dass mein Körper auf andere Arten von Stressreizen reagiert, die so in der Natur nicht vorgesehen sind. Also eine sehr schlechte Ernährung ist ja auch für den Körper insofern ein Stressreiz, als dass er registriert, er ist nicht gut versorgt. Und das schafft Stress im Gehirn. Und wir sind gemacht dafür, angebunden zu sein an die Sonne, das Erdmagnetfeld, die ionosphärischen Entladungen, die sogenannten Spherics, dieses kosmische Hintergrundrauschen an Strahlung, was unsere Atmosphäre dankenswerterweise genauso abfiltert, dass es lebensförderlich ist, sonst würden wir von Mikrowellen aus dem Weltraum gekocht werden. Dafür sind wir gemacht, dafür haben wir viele elektromagnetisch besonders sensible Moleküle im Körper. Und jetzt kommt seit dem 19. Jahrhundert die technische Elektrizität und deren elektromagnetische Abstrahlung ist halt vollkommen unnatürlich. Hat also Eigenschaften, die es so in der Natur nicht gibt. Und das erzeugt ein Riesenchaos. Also wenn wir zum Beispiel diese spannungsgesteuerten Ionenkanäle nehmen, die werden durch stärkere künstliche Elektrosmog, ne, wie man es ja auch nennt, dadurch werden die willkürlich geöffnet und dann strömt viel zu viel Kalzium in die Zelle hinein und man produziert gigantische Mengen an freien Radikalen. Also die mit Abstand größte Quelle von freien Radikalen im Körper für den modernen Menschen ist Elektrosmog. Das kann man ganz klar sagen. Und die ganze neurologische Kommunikation Gehirn zu Körper und zurück wird massiv irritiert. Und ein Riesenfaktor ist auch unsere Energieproduktion in den Mitochondrien. Denn in den Mitochondrien gibt es eine Kette von Enzymen, das sind konkret Zytochromoxidasen, die gehören eben auch zu diesen elektromagnetisch besonders sensiblen Molekülen. Das nennt man Porphyrine. Was logisch ist, weil wir tagaktiv sein sollen, deswegen soll Sonnenstrahlung unsere Mitochondrien mehr aktivieren, dass wir mehr Energie bereitstellen können. Und die Mitochondrien werden heute so bombardiert von Elektrosmog, dass sie eingeschränkt funktionieren. Und hier findet ja dieser Prozess statt, also der letzte oxidative Aspekt unseres Energiestoffwechsels, bei dem ein Elektron beschleunigt wird, am Ende von Sauerstoff aufgefangen wird Und diese Beschleunigung setzt Infrarot frei, dass unsere Körperwärme und was gerade nicht gebraucht wird, wird gespeichert als ATP. Ja, und wenn das nun nicht mehr so gut funktioniert, dann sagt die Zelle irgendwann, Insulin bringt mal nicht mehr so viel Glucose, ich komme nicht mehr nach mit dem Oxidieren. Und dann hat man Insulinresistenz. Und Diabetes Typ 2 wird zum ersten Mal in der Geschichte der Medizin berichtet 1891. Zwei Jahre nachdem weltweit von 88 bis 89 in Städten der elektrische Strom für Haushalte eingeführt wurde. Vorher gab es das
genauso
nicht.
Genauso wie die jährliche Grippewelle, oder?
Genau, das war auch 1889 gab es eine Grippewelle und dann seitdem gibt es die jährlich, während vorher Grippewellen immer Pausen hatten von 10, 15 Jahren, manchmal sogar länger. Es gab eine Grippe 1874 und dann 15 Jahre Pause. Und dann 1889, seitdem haben wir jährlich Grippe und ist ja auch mal bemerkenswert, genau in der Zeit, als auch in Europa endlich moderne Hygiene da war, Abwassersysteme und Ärzte haben sich die Hände gewaschen und Körperhygiene wurde von den christlichen Kirchen nicht mehr verpönt als heidnische Eitelkeit, wie das lange Zeit der Fall war. Genau dann wird Grippe was Jährliches, wo so viele Infektionskrankheiten zurückgingen. Und ja, auch wenn man sagt, ja, Diabetes ist doch alles der Zucker. Brasilien hatte schon 1828, also mit Staatsgründung, die Unabhängigkeit von Portugal, da hatten die schon eine große industrielle Weißzuckerproduktion. Die Brasilianer haben schon im 19. Jahrhundert 16% ihrer Kalorien in Form von weißem Zucker gegessen. Das ist sehr viel. Diabetes Typ 2 gab es nicht. Und natürlich spielt Ernährung eine Riesenrolle bei Diabetes, völlig klar. Aber Elektrosmog ist halt auch ein Faktor, der unterschätzt wird, und der dann eben auch Insulinresistenz verursachen kann bei Leuten, die sich gut ernähren. Und dann meint jeder, Kohlenhydrate meiden zu müssen. Wo man sich einmal fragen kann, ja, warum haben wir Insulin, wenn das primär ein Glukosetransportmolekül ist? Ja, macht die Natur da was falsch? Also es gibt einfach so unfassbar viel, was nicht mehr rund läuft, wenn die natürliche Elektromagnetik des Körpers so irritiert wird. Und das ist ja nun mal ein Thema, von dem kommt man nicht weg. Ich kann schlechte Nahrung vermeiden, aber ich kann nicht unnatürliche Elektromagnetik vermeiden, ja? Denn sie ist eine Atmosphäre durch die Satelliten, die da oben rumhängen und uns einfach dieses Wellenmeer nach unten strahlen, egal wo man ist auf der Welt. Und deswegen ist das ein Faktor, der so einen Grundstress im Körper verursacht. Und dieser Grundstress ist erschöpfend, der reduziert auch sehr stark die Belohnungsneurotransmitter. Naja, und was machen Menschen dann wahrscheinlich, wenn sie sich durch diesen Grundstress schlecht fühlen? Ja, wahrscheinlich greifen sie zu dem schnellen Reiz, der wieder ein paar Belohnungsneurotransmitter aktiviert. Ja, und dann ist eben das Handy doch sehr verlockend. So. Und so ist es ja mit Dingen, ne? Also das Handy erzeugt den Elektrosmog, der einem schadet, und der Schaden führt dazu, dass man sich so gestresst fühlt, dass man das Handy benutzt, um sich davon abzulenken.
Ja, das heißt im Umkehrschluss, wenn man Elektrosmog entstört, dass es auch helfen kann, quasi Handysucht und Reizüberflutung zu mindern.
Ja, bei jeder Sucht auf jeden Fall ist das ein ganz starker Faktor, denn Süchte fangen ja zunächst mal einfach damit an, dass diese Neurotransmitter-Tiefs chronisch werden. Und es ist ja sogar eine offene Frage, ob es wirklich so ist, dass Heroin zum Beispiel rein körperlich süchtig macht. Denn, also zum einen geht es zurück auf diesen Rattenversuch von Bruce Alexander. Es gibt ja das Typische, ne? Man gibt Ratten Wasser normal und Wasser mit Heroin und dann trinken sie immer das Heroinwasser und werden Junkies. Okay. Und dann hat Bruce Alexander eben was gemacht. Er hat diesen Rattenpark gebaut, also Paradies für Ratten, mit ganz vielen Tunneln, mit Sachen zum Klettern, mit Dingen, die Ratten interessant werden, finden und vor allem nicht einzeln im Käfig, sondern mit Kumpels. Ja, und die Ratten hatten an dem Heroinwasser wenig Interesse. Ja? Und auch hochgereinigtes medizinisches Morphium, das ist bestes Heroin, das ist besser als der Stoff vom Straßendealer. Und das kriegen ja zum Beispiel ältere Leute, die eine Hüftgelenks-OP kriegen. Ja, die kriegen das manchmal Wochen. Aber Oma ist mit ihrer neuen Hüfte dann kein Junkie, weil eben nicht die psychische Disposition dazu da ist. Also es ist so, ich würde sagen, eine offene Frage. Es gibt schon Sachen, die sind so stark wie Kokain und manches, ne? Wo ich auch von der biologischen Sucht ausgehe. Aber naja, das Grundstress-Erleben in der Psyche hat ganz viel damit zu tun. Und Elektrosmog verschlechtert die grundlegende Situation der Psyche wirklich massiv. Und deswegen sage ich, wenn man die Natürlichkeit des Körpers wieder zu dem Maßstab machen will, an dem man sich primär orientiert, um die Psyche zu regulieren, um Stress abzubauen, um Gesundheit wieder richtig aufblühen zu lassen, dann muss man Elektrosmog einfach lösen. Dieses Problem muss gelöst werden. Ansonsten ist es wirklich wie gegen den Strom schwimmen.
Wie macht man das? Mal ganz einfach so gefragt.
Ja, also zunächst mal, wie macht man es nicht? Das ist ein Thema, das ich jetzt schon seit 1994 untersuche. Das war so der Beginn der ersten serienmäßigen Mobiltelefone. Und ich habe damals beobachtet, wie, als ich mit einer Firma zusammengearbeitet habe, die sehr, sehr gute Energieprodukte für den Körper hergestellt hat, also die wirklich am Körper Grandioses bewirkt haben, wie die dann auch gesagt haben, ja, das entstört auch Elektrosmog. Da machst du dir so eine Disk in Sicherungskasten oder was weiß ich, oder machst du was aufs Handy und dann ist das kein Problem mehr. Und das hat halt nicht gestimmt. Wenn man das überprüft hat, die Leute wurden durch Handy noch genauso geschwächt wie vorher. Während diese Produkte für den Körper wirklich genial waren und auch wissenschaftlich überprüfbar, also auch so Sachen wie, man tut die Eier von Fruchtfliegen in eine Schale, die steht dann auf so einem Produkt, ja, und dann leben diese Fruchtfliegen 432 Tage, wo ihre normale Lebensdauer bei 135 oder sowas liegt. Ja, sensationelle Effekte. Nur das hat Elektrosmog nicht verändert. Und ich habe dann auch schnell gesehen, dann kamen ja immer mehr diese Produkte, ja, das entstört Elektrosmog. Und ich habe gesehen, wenn man es wirklich überprüft, das stimmt nie. Ja, es gibt dann so einen Generator, stellst du dir ins Haus und der hat Wirkung. Die Leute fühlen sich besser, die Stresswerte gehen runter, HIV wird besser, alles gut, ein gutes Gerät für, sagen wir mal, das Lebensumfeld von Menschen oder Tieren oder Pflanzen. Aber wenn man dann den Menschen, wenn dann gesagt wird, das entstört Elektrosmog und du hältst dem Menschen das Handy ans Ohr, er wird sofort schwach, du kannst jeden Muskeltest machen, du kannst ein Blut nehmen und es haut das Blut zusammen, das Blut wird demagnetisiert, die HIV verschlechtert sich. Es hat darauf einfach keinen Einfluss, weil das, was wir kennen an dem Nutzen von Energie und Information für Heilung, Homöopathie oder Radionik oder irgendwas halt, heilige Geometrie oder sonst was, das funktioniert sehr gut bei Dingen, die Teil der natürlichen Zyklen sind. Unser Körper strebt ja dauernd nach Ordnung, nach Heilung. Wenn wir hier reden, repariert sich unser Körper milliardenfach. Ja? Und diese Selbstheilungskräfte nutzen und machen so ein Entrainment, ein sich Einschwingen auf harmonisierende Energien oder Homöopathie, richtig ausgewählt, aktiviert starke Selbstheilungskräfte im Körper. Und auch Wasserbelebung funktioniert so, denn Wasser sucht auch immer nach seiner optimalen Ordnung. Das tut aber dein Computer nicht. Wenn der kaputt geht, kannst du nicht mit Homöopathie reparieren. Ja? Und der WLAN-Router, der strebt nicht danach, harmonischer zu strahlen, als das gerade tut. Das ist eben ein Unterschied zwischen Natur und Nicht-Natur, Leben und Nicht-Leben. Also das funktioniert nicht. Abschirmen funktioniert nicht wirklich, weil erstens das nur Sinn machen würde, wenn mein Haus dann elektrizitätsfrei ist, denn alles innerhalb meines Hauses würde ja von der Abschirmung reflektiert werden und dann habe ich, na, dann strahlt eben das, was innerhalb des Hauses an elektromagnetischen Quellen ist, umso stärker zurück. Und vor allem die Strahlung, die von außen kommt, was passiert mit der, wenn ich abschirme? Naja, sie wird reflektiert. Das heißt, hier, mein ganzes Umfeld kriegt das Doppelte. Möchte ich das? Für die Bäume, die Vögel da draußen. Jetzt habe ich keine menschlichen Nachbarn hier. Aber möchte ich das? Dem Leben zumuten, das um mich rumlebt? Nee, ich glaube nicht. Keine gute Lösung. Und deswegen habe ich gesehen, wir brauchen was anderes. Wir brauchen ein anderes Wirkungsprinzip. Und zum Glück gibt es eins. Und das ist so ein bisschen, Teil, man kann sagen, der Natur, aber auch ein bisschen außerhalb. Also wir haben ja unser physikalisches Universum mit den Naturgesetzmäßigkeiten, wie wir sie kennen. Und heutzutage sagt man in der Physik, die Grundlage für unsere Galaxien und Leben und alles, ja, die Grundlage für alles, was wir so kennen, ist etwas, was man dunkle Energie nennt. Also die Aussage über die Entstehung des Universums von Georges-Édouard Lemaître, der gesagt hat, Raumzeit und Materie sind zeitgleich aus einer Singularität hervorgegangen. Er hat das nie Urknall genannt, das haben nur seine Kritiker so genannt, um sich lustig zu machen über ihn. Die wird in der Physik gehalten, aber man sagt, Raumzeit und Materie haben sich ausgedehnt in sozusagen die Grundlage von dunkler Energie, die schon da war. Und diese dunkle Energie hat jetzt eine Qualität, die innerhalb unseres bekannten physikalischen Universums nicht existiert, und die sieht man bei schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind das Erneuerungsprinzip von Galaxien. Also Galaxien brauchen mindestens ein schwarzes Loch, sonst sterben sie aus. Denn ein schwarzes Loch kann einen verlöschenden Stern aufsaugen und einen neuen daraus gebären. Schwarze Löcher lassen neue Sterne entstehen. Und verbrauchen sich dabei nie bei diesem unfassbar gigantischen Energieumsatz. Also schwarze Löcher sind auch sowas wie das Perpetuum mobile, wo man ja hier in unserer Welt immer noch danach sucht, ob es sowas geben kann. Und die Art, wie man das nun für den Elektrosmog zunutze machen kann, ist, dass es eine Technologie gibt, die heißt Beyond Matter, und die macht dunkle Energie wirksam für unnatürliche elektromagnetische Strahlung. Was nun passiert, ist Folgendes. Alle Strahlung, genau wie alle Teilchen, existiert ja mit Pausen. Was Max Planck so schön formuliert hat und eben seine große Entdeckung war in der Physik. Das heißt, es gibt den Zustand der Welle, wie wir ihn kennen, und dann gibt es einen genauso langen Moment, wo die Welle keine Eigenschaften hat. Aber dann kommt sie wieder und hat wieder ihre Eigenschaften. Das ist das Plancksche Zeitintervall, unfassbar schnell. Also es wird heute berechnet auf 5 mal 10 hoch 34 mal pro Sekunde. Das ist eine irrwitzige Zahl. Aber es passiert. Das heißt, Wellen machen Pausen von ihrer Existenz. Die müssen auch mal schlafen. Und in dieser Pause, in diesem puren Potenzialzustand, wenn da dunkle Energie aktiv wird, in Kontakt mit dieser Welle, dann kommt die Welle zurück. Und jetzt stärkt sie biologisches Leben. Das heißt, wenn man einen Menschen auf den Stuhl setzt und man misst Stresswerte wie Speichelcortisol und HRV und dann hält man jemandem ein Handy an den Kopf, einfach nur ohne Gespräch, dann kann man sehen, nach 12 Minuten sind die Stresswerte katastrophal schlecht. Die HRV geht dramatisch runter, Speichelcortisol wird dramatisch erhöht. Das spielt keine Rolle, ob Leute das merken oder nicht. Viele Leute heute sind sehr abgestumpft. Man kann sich auch an vieles gewöhnen, ja. Dem krassen Alkoholiker wird von einer Flasche Wodka auch nicht mehr schlecht, weil er abgehärtet ist. Heißt nicht, dass ihm nicht schadet, ja. Spüren und Schaden, ne, das muss nicht einhergehen. Auf jeden Fall ist das eine zuverlässige Messgröße. Das ist nie anders. Das ist immer so. Ja, und wenn jetzt so ein Beyond Matter Chip auf dem Handy ist und auch den gleichen Versuch, Placebo kontrolliert, randomisiert, doppelblind, also dass man alles andere ausschließen kann, dann verbessern sich jetzt die Stresswerte. Also man misst HRV und Cortisol oder nimmt Blut ab vor den 12 Minuten und danach. Und siehe da, der Mensch ist danach in einem Zustand, als hätte er 12 Minuten eine sehr effektive Entspannungsübung gemacht. Und das ist also von den Ergebnissen her in vielen Arten und Weisen, wie man das untersucht hat, ob mit Platten im Elektroauto, die eine ganz katastrophale elektromagnetische Belastung erzeugen. Da gibt es dann so Beyond-Better-Platten, die man in die Autotüren kommt. Und auf diverse andere Arten und Weisen, auch mit sehr vielen Blutuntersuchungen, Muskeltests wurde es schon untersucht. Und man hat invariant immer die gleichen Ergebnisse. Ein WLAN-Router, ein Handy, eine starke Quelle elektromagnetischer Strahlung mit einem Beyond-Better-Produkt stärkt den Körper. Macht ihn fähiger, sich selbst zu organisieren, verbessert das Blut, verbessert die Magnetisierung des Blutes, verbessert die Gehirn-Körper-Kommunikation, was man dann ja auch so in Tests sehen kann, wenn es darum geht, wie stabil kann jemand stehen, wenn man Druck ausübt oder eben auch diverse Arten von Muskeltests. Und ja, das ist eine sehr elegante Möglichkeit, dass wir bei diesem Thema, dem man ja nicht entkommt, man kann ja nun mal, wenn man, egal wo man auf der Welt wohnt, man entkommt dem sowieso nicht, wenn man am modernen Leben teilhaben will, dann gibt es ja halt zurzeit, also heutzutage, so eine Art Zwang. Wie soll man ohne Handy heute in der Welt zurechtkommen? Bei so vielem und all das, ne? Und fast jeder Arbeitsplatz geht nicht ohne digitale Geräte. Okay, Was Beyond Meta also macht, ist, dass es etwas Unnatürliches eben doch wieder einbindet in die Zyklen der Natur. Denn die Natur hat ja dieses schöne Prinzip, es gibt keinen Abfall. Alles wird verwertet. Ja, das Kohlendioxid, was wir ausatmen, wir würden daran ersticken. Aber für die Pflanzen ist es Nahrung. Pflanzen, grüne Pflanzen, würden an ihrem Sauerstoff ersticken. Für die ist das ein Gift. Wir verwerten es. Und so ist es ja in der Natur. Ne? Abfall ist eine menschliche Erfindung. Und Elektrosmog ist jetzt zunächst mal außerhalb dieser Regelkreisläufe. Unsere biologische Natur kann ihn nicht verwerten. Dunkle Energie kann ihn so umwandeln, dass es wieder verwertbar wird, dass jetzt Leben gestärkt wird. Und was meine Beobachtung ist damit, wenn Menschen Beyond Meta Produkte nutzen und mal so, ja, die großen Strahlenquellen, WLAN-Router, PC, Handy entstören, wenn man Smart Meter hat, wäre das auch ganz wichtig. Und wenn man dann so einen Anhänger trägt, vor allen Dingen, wenn man rausgeht in die Welt. Also ist mal so die Basis. Da verändern sich sofort Grundwahrnehmung davon, wie anstrengend fühlt sich Leben eigentlich an. Und es verbessert sich massiv, dass Formen von Stress wegfallen, die man vorher, die waren so drin, dass man gedacht hat, na, das ist ja normal, also das, so fühle ich mich eben. Ja, so habe ich mich gefühlt wegen Elektrosmog. Und wenn dieser Weg freigemacht ist, wenn da der Körper so viel weniger kompensieren muss, dann, ja, wie du es angesprochen hast, wird man sehr viel weniger nach Suchtreizen greifen. Es wird leichter fallen, ungute Angewohnheiten zu lassen. Es wird leichter fallen, sich mal auf diese natürlichen Tageslichtrhythmen einzulassen. Weil man das Grundlevel an Belohnungsneurotransmittern nicht mehr so stark runtergezogen wird und weil der Körper sein Melatonin nachts nutzen kann. Denn Melatonin als sehr starkes Antioxidant wird nachts eben oft verschwendet, um Elektrosmog Schaden in Form von freien Radikalen zu neutralisieren. Und dann wacht man nicht gut gelaunt auf. Melatonin sollte so reichhaltig vorhanden sein, dass gegen morgen hin es sich umwandeln kann in Pinolin. Das ist ein Stimmungsaufheller. Und ich würde mal Folgendes sagen. Gesund ist man, oder um gesund zu sein, muss man an wenigstens 28 von 30 Tagen im Monat total freudvoll aufwachen, gut gelaunt und mit Energie für den Tag. Wenn das nicht das Normale ist, mit einer seltenen Ausnahme, dann ist man nicht gesund. Ja, egal, ob man noch nichts diagnostiziert hat. Denn dafür sind wir gemacht, das ist unser Design. Gesundheit ist die Entfaltung des Designs, unseres Körpers, unserer Lebensenergie und unseres Geistes. Und wir sind gemacht dafür, Elan zu haben am Morgen und für den Tag. Wir sind gemacht dafür, richtig gut zur Ruhe zu kommen am Abend. Das ist unser natürliches Design. Und die beiden großen Dinge, die ich als erstes erledigen würde, wäre, korrigier deine Rhythmen und lebe mit dem, was die Natur so offensichtlich vorgibt. Ja, es ist erschreckend einfach. Ja, wunderbar. Und wandle Elektrosmog in eine stärkende Energie um. Und hol dir eben damit auch diese Souveränität zurück darüber, was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deiner Aufmerksamkeit? So viele Menschen, die zum Beispiel auch sagen, ah, das Leben ist so stressig, oh, ich habe zu wenig Zeit, ich fühle mich überfordert. Meine erste Antwort ist, schreib eine Woche Zeittagebuch, alle halbe Stunde. Und dann schau mal, wie viel Zeit verbringst du mit Dingen, die nicht nachhaltig Lebensqualität fördern. Und ich meine damit auch Lebensqualität anderer Menschen. Ja, also da sind dann wieder solche Dinge wie, warum braucht man Netflix-Abo? Warum muss man Serien gucken? Warum muss man sich 100.000 Kanäle anhören mit Informationen, die nicht wirklich einen nährenden Wert für das eigene Leben haben? Denn vieles davon ist halt dieses, wir regen uns jetzt mal alle schön darüber auf und fühlen uns so selbstgerecht, weil wir durchblickt haben, was die bösen Verschwörer alles wieder machen. Das ist ein Riesenthema. Wie viel Zeit verbringt man damit? Und dann sagst du, du hast keine Zeit. Okay, da könnte das ein Grund sein. Ja. Dagegen zum Beispiel Menschen, die jetzt sowas haben wie, sagen wir mal, kleine Kinder, wo einfach die kleinen Kinder die Zeit vorgeben, wo es aber zutiefst sinnvoll ist, dass man sich um die Kinder kümmert. Ja. die haben dann ihren Schlafmangel und diese Dinge auch. Aber die haben ein anderes Energielevel, weil sie ihre Zeit, auch wenn sie dann vielleicht mal nicht die perfekten Rhythmen haben und so weiter, in was Sinnvolles investieren. Also mach dich frei von Sinnlosen. Lass nicht deine Lebensrhythmen bestimmen von Algorithmen. Ja. Und nein, die Nachrichten auf Facebook sind nicht wirklich so wichtig. Es wirkt nur so, weil es rot angezeigt wird. Wenn man ein Handy-Display schwarz-weiß stellt, verbringen die Leute die Hälfte der Zeit am Handy. Ja. So primitiv ist das zum Teil. Also hol dir die Souveränität zurück, dass über den Einsatz deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit du bestimmst und du in Vernetzung mit anderen Menschen, da wo es Sinn macht, dass du deine Zeit mit ihnen teilst, wunderbar. Ja, aber mach dich frei von Sinnlosigkeit. Finde zurück zum Offensichtlichsten, deiner Körperhaltung, deinen Tagesrhythmen, wenn du dich gestresst fühlst. Okay, geh mal raus, guck Tageslicht an, beweg dich 5 Minuten, guck mal, wie es dir dann geht, wenn so das Nachmittagstief kommt oder was auch immer. Halte mal diese Rhythmen 10 Tage ein und mach aus Elektrosmog was, was dein Leben stärkt. Hier mein WLAN-Router, der steht hier. Das ist ein Kraftfeld. Ja, ich stelle da meine Sprossen davor, die gedeihen unglaublich. Und eine Erfahrung von Tierbesitzern ist, dass mit dem Beyond Matter Chip auf dem WLAN-Router Hunde gerne vor dem Router schlafen, was sie vorher nicht gemacht haben. Und wenn du die paar einfachen Dinge machst, dann wird alles andere, was du an gesunder Lebensweise so praktizierst, gute Ernährung, gute Superfoods, wird besser wirken. Du kannst es besser assimilieren. Übungen, die du machst, ist mal egal was, ob, was weiß ich, Animal Moves oder harter Yoga, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Es wird alles effektiver, deine Lebensqualität erhöhen. Und das Grunderleben von was an Ressourcen da ist und was an Herausforderungen im Leben da ist, das wird sich grundlegend verändern. Und was damit dann aufhören kann, ist diese, wie ich finde, armselige Verweichlichung des zivilisierten Menschen, der dauernd stöhnt, obwohl uns die Technik ja auch das Leben unfassbar bequem macht, und vielleicht gerade deswegen, und wo die Komfortzonen von Menschen immer enger werden. Und dieses inflationäre Wort Überforderung. Was stattdessen möglich wird, ist so etwas wie, oh, da kommt das jetzt in mein Leben und das ist erstmal, es wirkt sehr herausfordernd. Was für eine tolle Gelegenheit, rauszufinden, wie viel Kraft man hat. Wow. Und wenn du damit in Herausforderung gehst, mit so einem Körpergefühl, das kann man sich nicht einfach nur einreden. Es hilft immer zu lachen und sich auch mal so zu schütteln vor Lachen und so, weil dann der Körper wieder, ne, reguliert wird. Aber wenn dieses Körpergefühl da ist und das kultivierst du immer mehr, ja, sehr lebensverändernd. Ja. Kleines Beispiel jetzt, diesen Sommer, ich hatte hier 6 Wochen bei mir zu Hause, da hatte ich eine Menge Leute im Haus und unter anderem eine Frau, die auch hier war, weil sie in einer sehr prekären gesundheitlichen Lage ist, durch eine sehr, sehr schwere Gehirnverletzung, die Behandlung brauchte und so weiter. Die hatte ihre zwei ihrer Kinder dabei und die eine kleine 6 Jahre alt, sehr lebendig und wie das so ist mit sehr lebendigen Kindern, die auch nicht besonders viel davon halten, wenn ihnen Grenzen gesetzt wird. Und dann hatte ich diverse andere Leute hier im Haus und habe in der Zeit ein großes Retreat organisiert. Und meine liebe Freundin, die halt in diesem gesundheitlichen Zustand war, da war ja viel Betreuung angesagt. Und dann sind halt auch zwischendurch Sachen passiert. Und der Sohn hat einen anaphylaktischen Schock bekommen, musste ins Krankenhaus. Also ich hatte 20 Stundentage, 6 Wochen am Stück. Und es war so gut. Es war so eine gute Zeit. Und was ich dann gemacht habe, ja, manchmal war eine Stressreaktion da. Ne? Wie, okay, jetzt habe ich schon irgendwie, jetzt war ich gerade und habe all die Sachen besorgt und jetzt braucht es noch was, nicht gesehen. Oh, eine Stressreaktion, was mache ich? Einmal kurz lachen und zu sagen, ha, was für eine Gelegenheit, denn hier ist irgendwie noch ein Gefühl, ich habe zu wenig Energie. So ein Quatsch. Und dann war so eine Situation einmal, wo meine Freundin mich gebeten hat, oh, könntest du morgen, ich weiß, du hast ja heute schon so viel gemacht und ich will dir nicht zur Last fallen, könntest du morgen das und das besorgen. Und im ersten Moment ist es, oh, noch was. Und dann eine Sekunde später, jo, klar, mache ich, fahre nochmal in die Stadt. Hat nochmal 1,5 Stunden gedauert. Ich kam zurück, ich hatte viel mehr Energie als vorher. Ja? Weil einfach nicht dieses weinerliche, ja, du, das besorge ich dir morgen und heute brauche ich erstmal. Das heißt nicht, dass man nicht gut mit sich umgeht. Und wenn man wirklich Ruhe braucht, sollte man sich Ruhe gönnen. Nur ich gönne mir halt Ruhe von dem ganzen Bullshit. Ich lauge mich nicht aus mit Social Media. Ich gucke keine Netflix-Serien. Ich habe abends gesundes Licht. Da achte ich auf Ruhe und Pausen und dann wird mein Schlaf gut. Und wenn es darum geht, dann zum Beispiel Menschen zu unterstützen, da habe ich endlos Energie. Ja? Da muss ich nicht dann so sehr auf meine Bedürfnisse achten, weil mein Bedürfnis ist dann, diesen Menschen zu dienen. Das ist grandios, das ist ein Privileg. Und dazu muss aber der Körper das entsprechend machen können. Stress umwandeln in Energie. So.
Und wie lange dauert es, so einen Grad an Lebensenergie zu entwickeln? Und auch so einen Grad an mentaler Stärke? Und lass kann man das alleine schaffen? Oder braucht man dazu Anleitungen, einen Meister?
Man kann ja einfach mal mit dem anfangen, was wir jetzt hier heute als Themen hatten. Das kann ein sehr kraftvoller Anfang sein, mach es nur gründlich. Also starte dich, guck bei Beyond Matter auf die Seite. Meine Empfehlung ist, fang an mit, du brauchst auf jeden Fall Chips, große Chips für Handy, WLAN, Router, Computer, Tablet und du brauchst einen Anhänger und so ein paar Einlegesohlen für die Schuhe, wenn du draußen bist in der Welt. Das macht schon mal viel aus. Du musst nicht gleich dein Jahresgehalt investieren in Produkte. Diese Sachen werden schon ganz viel verändern. Und dann kannst du gucken, ob dich andere Produkte ansprechen, sie dir sinnvoll erscheinen, etc. Aber fang mal mit denen auf jeden Fall an. Fang an, jeden Morgen als erstes, wenn du was getrunken hast, rauszugehen. Wenn du noch nicht aufwachst vor Sonnenaufgang, dann taste dich da langsam ran und lass abends den Elektrokram, lass abends die Social Media und digitalen Sachen, außer sie dienen einem sehr sinnvollen Zweck. So, und dann such dir deine 10 Tage, mach diese 10 Tage, wie ich es vorhin gesagt habe. Und wenn du mehr wissen willst, ja, okay, ich biete Dinge an, ich biete Jahrestrainings an, ich biete Meditationsretreats an, ich habe inzwischen auch viele Leute in meinem Netzwerk, die großartige Dinge davon selber weitergeben. Also das steht ja zur Verfügung, ja. Aber fangen wir mit der Basis an. Und das kann man einfach so. Und weißt du, für mich ist es so, wenn du fragst, wie lange dauert das? Ich sehe mich selber, ich finde es immer lustig, wenn ich so bei Online-Kongressen interviewt werde, dann ist es die Experten, du bist jetzt der Experte dafür. Und ich sage, nö, ich bin Anfänger. Ja, weil Anfänger hat einen offenen Geist. Und insofern ist auch diese Orientierung, wann bin ich irgendwo, auch das ist ein Stress vom Geist. Weil der Geist will irgendwo hinkommen, weil er die Gegenwart nicht aushält. Der Körper hat das aber nicht. Und insofern sage ich, fang an, hau rein, widme dich dem. Lass dich überraschen davon, wie unglaublich schön Leben ist. Wahrheit kann man nur erkennen, wenn man überrascht ist. Niemand kommt zu dem Erleben von enormer Lebensenergie und denkt sich, ja, das ist genauso, wie ich schon immer gedacht habe. Nein, es ist überraschend. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und das geht bei mir natürlich auch immer weiter. Insofern machen wir uns frei von dem Stress von Zeit, wie lange dauert es. Es ist erstaunlich, du hast es ja selber vorhin gesagt, ne? Du wusstest schon echt viel über Gesundheit und eben, ja, du hast ja auch schon eine Menge praktiziert. Du hast ja auch schon gute Sachen erreicht in deinem Leben damit. Aber dann hast du diese simplen Sachen gemacht mit Tagesrhythmus. Und war es nicht überraschend, wie schnell das wirkt? Ja, eben. Also das ist die schöne Entdeckung. Und wenn man dann mal auf dem Weg ist, dass Natürlichkeit wieder dieser Kompass wird, Natürlichkeit des Körpers, bevor die Ideen des Geistes kommen, dann ist auch kein Problem, dass es nicht linear ist. Und dann hat man auch mal Rückschläge oder wie auch immer, das gehört auch zum Leben. Das macht einem auch nichts mehr aus, weil man eine neue Sicherheit kennt. Die Sicherheit, dass es diesen Kompass gibt im direkten Erleben von Körper, Lebensenergie, Lebendigkeit als Ganzheit. Wir sind ein Stück geborgtes Erde als Körper. Alles, woraus der Körper besteht, ist Nahrung, die mal kurz hängen bleibt. Wir sind Leben dann in dieser individualisierten Form, aber komplett in konstanter Wechselwirkung mit allem. Ja? So wie Erwin Schrödinger, der große Quantenphysiker, gesagt hat, Leben ist der Prozess, bei dem ein Organismus permanent Ordnung aus der Umwelt aufnimmt. Und das gibt Sicherheit. Das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Das findet man in keinem gedanklichen Konzept, weil es unmittelbarer und direkter ist. Ja. Und dann ist eine lebenslange Reise. Also ich mache diese Dinge schon so lange und ja, die Übungspraktiken, die wir in dem Jahrestraining machen, im großen Teil davon praktiziere ich jetzt das 24. Jahr und ich finde es unglaublich spannend und ich lerne ständig Neues. Ja, Anfängergeist ist, ja, ist unbezahlbar. Es gibt in der inneren Kampfkunst, wo man eben mit Lebensenergie arbeitet, gibt es einen Satz: Anfänger machen 90% Basisübungen, Meister machen 95% Basisübungen. Weil der Anfänger auch die Faszination hat mit dem mystischen, spektakulären, Besonderen. Und dann irgendwann siehst du, in der Einfachheit der Basis steckt alles. Und es wird nie langweilig. Leben ist so unfassbar endlos in dem, was es offenbart. Ja. Sehr gerne. Danke, Joshua.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps direkt zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.